Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ob an der Wiener Staatsoper, in Zürich oder Bayreuth, die Bühnen- und Kostümbildnerin Anna Fieborg baut poetische Kunsträume. Und so wie es ihr geht, geht es uns hier auch oft.
Überall immer was zu entdecken, ist meine Lieblingsbeschäftigung.
Mehr über Anna Fieborg, die in der Skulpturenhalle des Bildhauers Thomas Schütter am Niederrhein ein Bühnenbild installiert hat, am Ende dieser um 5 Minuten verkürzten Ausgabe von Kultur heute. Auch das Gedenken an den Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen am 1. September 1939 und die Pläne für ein deutsch-polnisches Haus heute in Berlin interessieren uns hier. Michael Köhler lädt Sie zu all dem ein. Über das vielfältige Kunstfest in Weimar, da haben wir hier schon häufiger berichtet, auch im Gespräch mit dem Leiter Rolf Hemke, der die Demokratie durch Kunst zu stärken sucht. Wofür wir kämpfen, so heißt das Motto seines Festivals in der Klassikerstadt. Die gestrige Gala Come as You Are, eine Art musikalische Wahlaufforderung von Georges Cameron mit diversen Künstlern, sollte von kunstfeindlichen Aktivisten im Publikum gestört werden, doch es blieb bei der Drohung. Dorothea Markus hat 3 Musiktheater- und Schauspieluraufführungen für uns unbehelligt gesehen.
Die 1990er Jahre gelten als das Jahrzehnt, in dem in Deutschland rechte Gewalt wieder erwachte. Im Musiktheater The Weird and the Eerie, das Seltsame und das Gespenstische, versuchen Regisseur Michael von zur Mühlen, Autor Thomas Köck und Musiker Andreas Spechtel ihrer Erinnerung daran, mit Hilfe von KI auf den Grund zu gehen. In einer alten Fabrikhalle in Weimar ist ein wildes Museum aufgebaut. In der Ecke steht ein Sarg, von der Decke hängt Kabelsalat, bunte Stoffbahnen, ein Mikro. Und über allem schwebt ein riesiger Monitor. Wie im Computergame erscheint auf dem Bildschirm eine dystopische Schneelandschaft. Was passieren wird, weiß keiner, sagt Autor Köck. Er wirkt als Musiker selbst auf der Bühne mit. Und dann kommt sein Avatar aus einem Holzklo und fängt an, pausenlos zu plappern. Jeder auf der Bühne ist mal dran, nimmt die Fernsteuerung, findet seinen Doppelgänger-Avatar, stellt Fragen, die in pseudophilosophischen KI-Antworten untergehen und nur manchmal lustig sind. Was soll ich mit euren Bullshit-Jobs, schreit etwa ein versechsfachtes Manga-Mädchen. Beeindruckend, wie sich die virtuellen Landschaften in kalte Labyrinthe, sonnendurchglühte Maisfelder, wunderschön brennende Ölfelder verwandeln. Oder wenn Musiker Andreas Spechtel im Hauskeller mit Gespenstern der 1990er Jahre konfrontiert wird. Wie Sektenjünger stehen da Helmut Kohl, Arabella Kiesbauer, Jörg Haider im Kreis. Doch insgesamt funktioniert der Abend nicht, ist unterspannt, unverständlich, viel zu lang. Eher ein Beweis dafür, wie weit KI noch davon entfernt ist, die Kunst zu kapern. Dringlicher wird es am nächsten Abend. Arnold Schönbergs 9-minütiges Werk von 1947, Ein Ermordeter aus Warschau, thematisiert die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto. Die Opernkompanie Novo Flott und der Komponist Michael Wertmüller überschreiben das Werk, an das nur Bruchstücke erinnern. Vom Schriftsteller Max Czollek stammt das Libretto. Das Bühnensetting erinnert an eine Probe.
Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe.
Max Czollek ist auch selbst auf der Bühne. Im gelben Seemannshut spricht er Warnungen aus. Nie wieder wird alles gut werden in Deutschland, ruft er uns wütend entgegen. Der Satz müsse im ewigen Grundgesetz stehen. Die Lücken deutscher Erinnerungskultur, jenes deutsche Gedächtnistheater, wie er es nennt, sind eins seiner Hauptthemen. Auf der Videowand sehen wir eine Kaffeegesellschaft, die Erdbeerkuchen isst. Darf man nach dem Grauen des Holocausts noch das Leben genießen? Für die Zweifel daran steht das um Gnade bittende, scheinbar harmlose Kinderschlaflied »Der Mond ist aufgegangen« von Matthias Claudius, das im Mix aus Musikstilen kunstvoll zerpflückt und zwiespältig doppeldeutig wird. Doch etwas zu wohlfeil, zu indirekt und zu umständlich wird an diesem Abend deutsches Vergessenwollen thematisiert, das ja eher eine Menschheitskonstante ist als eine speziell ostdeutsche Spezialität. Und so fängt die Stimmung vor der Wahl am besten eine ganz kleine Uraufführung ein. Ausradiert im Jugendtheater Stellwerk direkt neben dem Hauptbahnhof ist eine historische Recherche der Gruppe Projektil über reale Eugenikopfer in Weimar und Umgebung zur NS-Zeit. Performt von jungen Weimarerinnen, die berührend Schicksale nacherzählen, die jahrzehntelang vergessen waren.
Es begann alles mit einer Wahl. Aus Frieden wurde Krieg, aus Demokratie eine Diktatur. Als die Rechten das letzte Mal in die Macht kamen, waren wir noch nicht geboren, aber jetzt sind wir da. Jetzt können wir uns erinnern, denn wenn wir uns erinnern, blicken wir gleichzeitig kritisch auf die Gegenwart. Demokratie sind wir alle.
Dazu zeichnet die Künstlerin Anke Zapf zarte Bilder der Kinder auf Overhead-Projektor, werden echte Dokumente eingeblendet oder Bilder der mörderischen Verwahranstalten für behinderte Kinder, etwa das nur wenige Kilometer entfernte Anna-Luisen-Stift. Ergreifend und unprätentiös wird hier mit Hilfe von Theater Geschichte lebendig gemacht. So kann es vielleicht wirklich etwas bewirken. Theater für ein Bundesland in Gefahr.
Dorothea Markus sah zwei Uraufführungen beim Kunstfest in Weimar. An den Überfall durch Nazi-Deutschland vor 85 Jahren hat Polens Ministerpräsident Donald Tusk heute erinnert. Mit dem Angriff begann der Zweite Weltkrieg. Präsident Andrzej Duda sprach bei einer Gedenkfeier im westpolnischen Wieluń und kam auch auf den Streit um deutsche Reparationszahlungen zu sprechen. Das sei weiterhin nicht geregelt, so Duda. Die letzte Regierung hatte Reparationszahlungen von über 1 Billion Euro verlangt. Nach dem Fall der Mauer hatte die Volksrepublik Polen 1990 auf Entschädigungen verzichtet. Freiwillige Zahlungen an polnische Opfergruppen gab es indes. Heute Nachmittag war in Berlin auch eine Gedenkveranstaltung mit Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth. Ich habe mit dem Historiker Oliver Peter Löw gesprochen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts, und ihn gefragt, in jedem französischen Dorf, da wird ja mit einem Obelisken oder Mahnmal an den Ersten Weltkrieg erinnert. Das ist also verbreitet. Wie präsent ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polen?
In Polen ist der Zweite Weltkrieg bei allen Menschen, die dort leben, bis heute präsent, weil es kaum eine polnische Familie gibt, die nicht selbst Opfer zu beklagen hätte. Seien es Familienangehörige, die ermordet wurden, ums Leben kamen, in Zwangsarbeit verschleppt worden waren. Sei es, dass sie selbst ihre Heimat verlassen mussten durch Grenzverschiebungen während des Kriegs, nach dem Krieg, deportiert wurden in die Sowjetunion. Dass Zerstörungen ein Teil dieser Geschichte waren, sei es in Warschau, sei es in vielen anderen Städten, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Sei es, dass diese Menschen nach dem Krieg in die deutschen Ostgebiete, die nun zu Polen gehörten, kamen und dort eine neue Heimat aufbauten. Das alles trägt dazu bei, dass diese Geschichte bis heute präsent ist. Sie ist oft auch sichtbar. Sie ist sichtbar durch Bauwerke, durch Ruinen und sie ist sichtbar durch eine Großzahl von Erinnerungsorten, Gedenktafeln, Denkmälern und Erinnerungsritualen.
Die besetzten Gebiete Polens wurden zu einer Art Experimentierfeld rassistischer Vernichtungspolitik, kann man auch sagen. Ich habe gelesen von etwa 600 Ghettos in Polen allein. Am 1. September 1939 entfachte Nazi-Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg. Das Land hat am längsten unter brutaler Besatzungspolitik gelitten. Eine Belastung für das deutsch-polnische Verhältnis ist das doch auch, wenn man an die Entspannungspolitik Willy Brandts denkt, doch im Grunde bis heute geblieben, oder?
Der Zweite Weltkrieg hat so immens tiefe Gräben zwischen die deutsche und die polnische Gesellschaft gegraben, dass ein paar Brücken, die seither über diese Gräben gebaut wurden, immer noch nicht dazu beigetragen haben, dass wir ganz unbesorgt von hier nach dort wandern können, ohne immer wieder an den Krieg erinnert werden zu können, zu müssen. Diese Überwindung der Gräben ist ein Werk, das sich viele Politiker auf beiden Seiten immer wieder auf die Fahnen geschrieben haben. Man hat das Versöhnung genannt, Entspannungspolitik, Verständigung, gute Nachbarschaft.
Auch Reue, so hat man doch den Kniefall Brandts empfunden, oder nicht?
Reue, Vergebung, Entschuldigung, das sind alles Worte und Begriffe und Bilder, mit denen dieser Prozess der Annäherung beider Gesellschaften und der drei Staaten, die es ja damals gab, begleitet haben. Und bis heute ist der Zweite Weltkrieg etwas, was immer wieder irgendwie im Weg steht oder über das man hinwegsetzen muss, um zum anderen zu gelangen und mit dem man sich beschäftigen muss. Die Reparationsforderungen, die Jarosław Kaczynski vor 2 Jahren erhoben hat, sind ja nur eines von sehr vielen Beispielen, die belegen, dass dieser Krieg A, nicht vergessen ist in Polen und B, politisch immer wieder auch instrumentalisiert werden kann.
Ja, gut, dass Sie das sagen. Ich wollte Sie genau danach fragen, mit Geschichte wird Politik gemacht, also Erinnerungspolitik. Wird innenpolitisch auch immer gebraucht oder auch missbraucht? Also die PiS-Regierung hat das gemacht, die neue Regierung unter Tusk macht es anders, aber hält an Forderungen auch fest.
Unter der PiS-Regierung war es so, dass Feindbilder aufgebaut wurden oder reaktiviert wurden. Das war vor allem innenpolitischen Motiven geschuldet. Ein böser Nachbar im Westen und ein böser im Osten. Das sollte dazu führen, dass sich alle irgendwie um die Regierung scharten. Die neue Regierung geht das vorsichtiger an. Da haben Sie völlig recht. Es sind viele Signale auch nach Berlin gesendet worden, dass die Regierung an pragmatischen, guten Verhältnissen interessiert ist. Und da läuft auch so unter der Oberfläche ziemlich viel. Aber so in dem symbolpolitischen Bereich ist auch die neue Regierung immer wieder mal versucht, so einen leicht deutschlandskeptischen Akzent zu setzen. Vor wenigen Tagen hat Donald Tusk einen Tweet rausgehauen oder ein X oder wie das jetzt heißt, wo er gesagt hat, dass Nord Stream 2, da sollten diejenigen, die das verschuldet haben, sich erstmal selbst mit ihren eigenen Fehlern beschäftigen. Das sind dann wiederum so Wortmeldungen, die auf der einen Seite an die Innenpolitik gerichtet sind. Da stehen auch die Präsidentschaftswahlen bald an. Und auf der anderen Seite möchte man auch immer wieder Deutschland dazu drängen, noch stärker in die Sicherheit Polens und des östlichen Europas zu investieren. Und man glaubt, dass man da immer wieder auch in die Offensive gehen muss.
Eine größere Recherche auch vom Deutschlandfunk in diesen Tagen hat die Angriffe auf die Erinnerungskultur dokumentiert. Es sind mehr als 1000 Angriffe auf Gedenkstätten. Es gibt T-Shirts bei der Neuen Rechten, da steht drauf, Schuldkult brechen, in Frakturschrift ist das geschrieben. Von Vogelschiss und Schuldkult spricht das AfD-Umfeld. Relativierung von Holocaust und Kriegsschuld durch Neue Rechte. Wie sehr besorgt Sie sowas?
Das besorgt mich sehr, weil die deutsch-polnischen Beziehungen durch eine antipolnische Rhetorik der Rechten in Deutschland vergiftet werden können. Da gibt es ja hin und wieder auch Forderungen nach Grenzrevision, nach Rückkehr in die verlorenen deutschen Ostgebiete. Man spricht dann auch eben über die vermeintliche Mitschuld Polens am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Das sind alles Dinge, die einer deutsch-polnischen Nachbarschaft überhaupt nicht gut tun, weil sie völlig verlogen sind und an der Realität des Jahres 1939 völlig vorbeigehen. Das ist populistisch und zielt alleine darauf ab, auch von deutscher Seite aus Feindbilder aufzubauen. Es gibt anscheinend Menschengruppen und politische Gruppen, die brauchen diese Feindbildkonstruktionen, um sich selbst einen Sinn zu verleihen.
Lassen Sie uns versuchen, einen Ausblick auf Gegenwart und Zukunft zu tun. Sie haben sich selber engagiert als Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Ich entsinne mich an einen Begriff von Ihnen vor 2 Jahren etwa, ich glaube Zukunftsfonds. Heißt der, halten Sie an so etwas fest?
Wichtig ist es, immer wieder Signale nach Polen zu senden, dass Deutschland sich seiner Schuld und seiner Verantwortung vor allem bewusst ist, zu erinnern. Wichtig ist auch, dass diese Symbolpolitik mehr sein muss als eine Symbolpolitik. Sie muss auch mit konkreten Aktivitäten einhergehen. Es gab Hoffnung, dass bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen vor einigen Wochen da konkreter schon veröffentlicht würden, verkündet würden. Da ging es auch darum, vielleicht einen neuen Fonds zu schaffen, um zivilgesellschaftlichen Akteuren leichtere Antragsmöglichkeiten für bilaterale Programme zu ermöglichen oder auch einen Fonds für die überlebenden Opfer des Zweiten Weltkriegs in Polen, um denen medizinische Hilfe zum Beispiel zu geben. Das ist jetzt noch nicht so weit. Wir warten auf diese konkreter. Es heißt, dass die beiden Regierungschefs Tusk und Scholz sich in den nächsten Wochen treffen sollen. Vielleicht wird dann etwas verkündet. Aber wenn das jetzt nicht kommt, dann ist eine Chance vertan, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern. Denn man wartet in Polen auf konkrete Schritte. Ein solcher Schritt ist ja auch ein deutsch-polnisches Haus. Ja. Das Projekt, das in Berlin verwirklicht werden soll, Denkmal und Ausstellungsort, wo an die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte und an den Zweiten Weltkrieg erinnert werden soll. Da hoffen wir mal, dass das in den nächsten Monaten auch durch den Bundestag kommt. Auch das wäre so ein wichtiger, konkreter Schritt zueinander. Und wir müssen durch solche Dinge nicht nur in Polen Wirkung entfalten, sondern auch in Deutschland, Wissen in Deutschland über Polen verbreiten. vergrößern und mehr Empathie, mehr Mitgefühl für die polnische Gesellschaft entwickeln. Denn angesichts all dessen, was im östlichen Europa, in der Ukraine gerade geschieht, müssen wir in Europa ja zusammenhalten.
Eben, denn man muss sich in Erinnerung rufen, dass die Denkmäler, sagen wir, für die ermordeten Juden Europas 2005 erst errichtet wurden, nach langer 10-15-jähriger Diskussion oder noch längerer, dass für Sinti und Roma 2012 bei der Konzeption für ein deutsch-polnisches Haus sind sie, wenn ich es richtig weiß, intensiv beteiligt. Wie weit ist das? Glauben Sie, dass wir das in den nächsten 2-3 Jahren erleben?
Also das ist vom Kabinett, vom Bundeskabinett beschlossen worden, noch vor der Sommerpause. Es soll jetzt in den Bundestag gehen, Ende des Jahres. Der Bundestag muss das beschließen, das Konzept, und er muss dann auch dafür sorgen, dass Geld zur Verwirklichung bereitsteht. Wir brauchen noch einen Bauplatz in Berlin. Auch das ist noch nicht in trockenen Tüchern.
Das sollte in der Nähe, glaube ich, vom Reichstag sein, nicht wahr? Oder vom Kanzleramt, so.
Genau, südlich im Kanzleramt, das Gelände der ehemaligen Krolloper, da wo der Reichstag tagt, nachdem der eigentliche Reichstag abgebrannt war, 1933. Und da hat Hitler am 1. September 1939 seine berüchtigte Rede gehalten, wo er den Angriff auf Polen erklärt hat. Und wir denken, das könnte ein spannender Ort sein, um dort ein Symbol, an einer symbolhaft wichtigen Stelle dieses deutsch-polnische Haus und ein Denkmal zu verwirklichen.
Außenministerin Baerbock hat eine baldige Stellungnahme des Bundestags zum geplanten deutsch-polnischen Haus übrigens angekündigt. Das soll in Berlin vorangetrieben werden. Oliver Peter Löw war das, der Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Ihre Bühnenbilder wirken im ersten Moment naturalistisch, ideal für ein Anton Tschechow-Stück oder eine Thomas-Mann-Bearbeitung. Aber wenn Anna Fibrock einen, sagen wir, Tristan oder Meistersinger von Richard Wagner macht, dann wird irgendein Detail vergrößert. Die getäfelten Holzwände sehen normal aus, reichen aber bis in den Himmel Meter hoch, erlauben keinen Ausweg, gefangen im seelischen Interieur. Oder die Menschen sind wie Zinnfiguren in Setzkästen formatiert. Sie spielt eben gern mit Möbeln, Formaten und Ansichten. Über ein Dutzend Mal ist sie zur Bühnenbildnerin des Jahres gekürt worden. Der Bildhauer Thomas Schütte, bekannt für seine Monumentalskulpturen, hat sie in seine beeindruckende Skulpturenhalle auf die Insel Homburg bei Neuss eingeladen, um dort eine Einzelausstellung umzusetzen. Und die hat für uns Claudia Dichter gesehen.
Die Skulpturenhalle von Thomas Schütte ist alles andere als ein klassischer White Cube. Wie ein UFO steht sie in der Weite der niederrheinischen Landschaft. Eine elegante, ovale Halle mit einer Außenhaut aus Pappelholzplatten. Das Dach liegt wie ein riesiger, durchgebogener Pringles-Chip obendrauf. Wände und Boden sind aus Beton. Bodentiefe Fenster geben den Blick in die Landschaft frei. In die Mitte der großen Halle hat Schütte einen kleinen Ausstellungsraum gebaut. Eine Art Herzkammer aus zwei offenen Kreisformen, gemauert aus dunklem Backstein. Betritt man die Halle jetzt über einen braun-orange gestreiften Läufer, ist von der Architektur kaum mehr etwas zu erkennen. Anna Fibrock hat aus Restmaterial des Bühnenbildes einer Inszenierung Christoph Marthalers von Franz Lehars Operette Giuditta in München eine bühnenartige Rauminstallation gebaut.
Ich mache das ja öfter, dass ich Sachen wiederverwende oder teile. Also das ganze Holz ist jetzt in eine neue Architektur umgewandelt worden, die man eben von hinten und von vorne besichtigen kann.
Zunächst steht man vor einem langen, hüfthohen Tresen. Das Holz ist türkis gestrichen. Durch eine kleine Tür betritt man die Szenerie. Auf dem Boden altes Parkett. Die gemauerte Herzkammer ist zur Bühne geworden. Hier stehen Stühle mit Blumenmuster. Ein geblümtes Kleid von Giuditta liegt darüber, so als hätte sie es eben erst ausgezogen. Unter der Decke sind drei Wörter in Leuchtbuchstaben angebracht. Heute, demnächst, Ende.
Sind einfach die Worte, da kann sich jeder was überlegen zu.
Worte aus dem Theateralltag, die in diesen Zeiten auch eine politische Anspielung sein könnten. Verunsichert geht man weiter, bewegt sich hinter den Kulissen, kann gucken, wie alles zusammengebaut ist und bekommt Einblicke in das, was man im Theater sonst nie zu sehen bekommt.
Ich finde auch, die Rückseiten haben einen unheimlichen Charme manchmal. Es steht immer Giuditta und manche wussten nie, ob Giuditta oder Giuditta und so. Also ich finde, die haben auch einen Reiz. Ich will eigentlich keine Wertung machen zwischen Vorderseiten und Rückseiten.
Dieses Wechselspiel von vorne und hinten, von Raumillusion, hat Thomas Schütte fasziniert, als er 2017 in der Fondazione Prada in Venedig eine Ausstellung gesehen hat, in der Anna Fibrocks Bühnenbilder gemeinsam mit Filmen von Alexander Kluge und Fotografien von Thomas Dehmann zu sehen waren.
Ich habe mich da fast nicht trennen können. Also ich fand das so gut gemacht, dass ich dachte, ja.
Also lud er Anna Fiebrock ein, eine Ausstellung zu machen. Sie hat nicht nur Material von Juditha mitgebracht. Es gibt auch 29 Modelle von Bühnenbildern der letzten 40 Jahre. Manche sind wie Guckkästen in die Wand eingelassen. Andere stehen frei wie Skulpturen auf zusammengezimmerten Holzpodesten. Alle zeigen Räume im Miniaturformat, liebevoll ausgestattet bis ins letzte Detail. Für das Stück Die Spezialisten am Hamburger Schauspielhaus hat Fiebrock zum Beispiel Flugzeugelemente, S-Bahn-Türen und Haltegriffe in einen Raum gebaut. Für ein anderes Bühnenbild hat sie sich vom Pariser Justizpalast, dem Fundus der Pariser Oper und dem Gare du Nord inspirieren lassen.
Also ich versuche eigentlich doch immer aus sehr konkreten Dingen ganz neue Räume zu erfinden. Also ich finde ja den Begriff bei Museum Parallelwelten irgendwie schön, dass das Theater eine Parallelwelt ist, die man erfinden kann, aber ich erfinde sie halt mit sehr konkreten Elementen. Und überall immer was zu entdecken, ist meine Lieblingsbeschäftigung.
Wovon sie sich anregen lässt, kann man in ihren Arbeitsbüchern sehen. Neben Skizzen und Notizen sind hier Stoffmuster, Materialproben oder Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften eingeklebt. Die ganze Welt scheint ihr Fundus zu sein.
Ich fand immer radikal wahrnehmen schönen Begriff. Ich finde auch den Begriff Serendipity so schön. Man stößt auf Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Das finde ich wahnsinnig aufregend.
Was ist das nun, was Anna Fiebrock bei Thomas Schütte realisiert hat? Ein neues Bühnenbild? Eine theatrale Rauminstallation inklusive Ausstellung von Modellen? Solche Labels interessieren sie nicht. Sie geht vom Ort aus, lädt ihn atmosphärisch auf mit einer Mischung aus Theater, Skulptur und Architektur, die zu Entdeckungen einlädt, gleichzeitig auch tiefe Einblicke in ihre Denk- und Arbeitsweise gibt. 4 Wochen lang hat sie mit einem Team an dieser perfekten Inszenierung gearbeitet. Ostern ist alles vorbei.
Ostern nächsten Jahres machen wir ein Osterfeuer mit der gesamten Kulisse, außer Stücke, die jemand behalten will. Theater ist alles nur für den Moment.
Thomas Schütte war das zum Schluss in dem Beitrag von Claudia Dichter. Kann künstliche Intelligenz demnächst Schauspieler ersetzen? In Hollywood ein ziemlich großes Thema, das jetzt zumindest in Teilen gesetzlich geregelt ist. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Der Senat im US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Vorlage verabschiedet, die Kopien, um das mal so salopp zu formulieren, von verstorbenen Schauspielerinnen und Schauspielern nicht einfach so erlaubt. Vorher müsse die Einwilligung der Familie eingeholt werden. Auch für lebende Schauspieler wurde in dieser Woche ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Der Umgang mit KI war auch ein wichtiges Streikthema in Hollywood vor genau einem Jahr. Mit 53 Jahren ist man deutlich zu jung, um zu sterben. Der Rapper Isaac Freeman alias Fatman Scoop war genauso alt. Bei einem Konzert am Freitagabend im US-Bundesstaat Connecticut brach der Musiker auf der Bühne zusammen, wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, das gestern seinen Tod bekannt gab. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Fatman Scoop wurde um die Jahrtausendwende bekannt mit dem Song Be Faithful. You got a $100 bill. Und er arbeitete unter anderem mit Whitney Houston, Janet Jackson, Missy Elliott und Mariah Carey zusammen. Die Hip-Hop-Musikerin Missy Elliott schrieb auf X, dass die Energie und die Stimme von Fatman Scoop die Menschen über 2 Jahrzehnte glücklich gemacht und zum Tanzen animiert hätten. Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass die Stadt Basel der Austragungsort des nächsten Eurovision Song Contest ist. Da haben die Veranstalter schon ziemlich große Pläne. Sie möchten nämlich gerne die kanadische Sängerin Céline Dion verpflichten, die gerade erst bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris gesungen hat, auf dem Eiffelturm. Angefragt sei die Sängerin noch nicht, aber die Planungen würden ja gerade erst beginnen. Am 17. Mai 2025 findet das Finale des Eurovision Song Contest statt. Und apropos Eiffelturm, die Olympischen Ringe, die auch jetzt bei den Paralympics das Wahrzeichen von Paris auf dem Marsfeld schmücken, bleiben auch nach dem Ende der Spiele. Also fast. Das Original ist zu schwer und wird demnächst durch eine leichtere Version ersetzt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser etwas verkürzten Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. In einer Minute hören Sie die Wahl-Sondersendung mit Zahlen und Reaktionen natürlich aus den Ländern und der Bundeshauptstadt. Ihnen einen guten Abend und weiterhin Vergnügen mit dem Programm im Deutschlandfunk.